Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Unsere Füße spielen in der Stadtplanung eine wichtige Rolle, denn die entdeckt eine totgeglaubte Figur wieder, den Fußgänger. Im 19. Jahrhundert als Flaneur berühmt geworden, hat er sich im 20. Jahrhundert ins Auto gesetzt. Nach Jahrzehnten der autogerechten Stadtplanung soll nun Fußläufigkeit und das menschliche Maß die Zukunft der Städte prägen. Über die Wiederentdeckung des Fußgängers in der Stadtplanung möchte ich jetzt mit Doris Zoller sprechen. Sie ist Stadtplanerin in München, Architektin und Spezialistin für Erdgeschosse. Hallo, Frau Zoller.
Hallo, guten Tag.
Warum ist es denn überhaupt erstrebenswert, viele Fußgänger in der Stadt zu haben?
Das ist aus vielerlei Hinsicht erstrebenswert. Also ganz oben steht der Klimaschutz und die Qualität der Räume oder unserer öffentlichen Räume und der Straßenräume. Also es gab eine Zeit, in der wir weggegangen sind von dieser Stadt, die eigentlich auf den Fußgänger auch ausgelegt war. Es gab eine Zeit, in der das Auto die Städte und die Straßen geprägt hat und eigentlich sich die Gebäude von den Straßen abgewandt haben, weil die Straßen dann mehr als Feinde betrachtet wurden. Und eigentlich ist der Straßenraum ja etwas, der allen zur Verfügung stellen sollte. Und das Auto ist ein Teil davon. Aber natürlich der Fußgänger, der Mensch als wichtigstes Glied der Gesellschaft sollte natürlich Platz und Raum finden.
Genau, aber das hat er ja lange nicht gefunden. Jetzt ist es so, dass Fußgänger, die mir begegnen, ich habe mal ein bisschen drauf geachtet, die schauen eigentlich meistens sich gar nicht um, sondern sind sozusagen in ihren letzten WhatsApp-Chat auf dem Smartphone vertieft. Was brauchen denn Fußgänger, um da rauszukommen, um sozusagen sowieso erstmal auf die Straße zu kommen und sich dann auch in ihrer Umgebung wohlzufühlen?
Ja, das hat sich ein bisschen geändert natürlich. Also den Flaneur, den Sie angesprochen haben, das war derjenige, also es ist ja eine literarische Figur, die eigentlich nur des Flanierens wegen auf der Straße war und den Gedanken freien Lauf gelassen hat. Wir haben das Gefühl, wir hetzen natürlich heute von einem zum anderen und schauen eben aufs Smartphone oder auf jeden Fall nicht auf die Umgebung. Und ich denke, aber sehr wohl kann Stadtplanung und Architektur beitragen dazu, dass wir das wieder wahrnehmen. Also dieser Charakter und die Attraktivität des Straßenraumes oder dieser gesamten Erdgeschosszone spielt natürlich eine große Rolle, um den Menschen das attraktiv zu machen, dort auch sich aufzuhalten und dort auch entlang zu gehen.
Ja, denn wenn wir durch Städte laufen oder wenn wir durch die Stadt laufen, dann sehen wir ja eben das, was auf Augenhöhe ist. Und sozusagen das Erdgeschoss, das rückt da besonders in den Vordergrund. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Was muss passieren, damit das irgendwie ein Wohlfühlcharakter für uns Flaneure des 21. Jahrhunderts irgendwie funktionieren kann? Was brauchen wir da mehr?
Es gibt nicht das Paradebeispiel. Es gibt nicht die eine Situation der Stadt, die dann das bringt. Sie können nicht sagen, an jeder Stelle müssen wir jetzt Läden haben oder an jeder Stelle müssen wir jetzt breite Gehwege haben. Aber wir müssen den öffentlichen Raum, also den Straßenraum zusammen, und das ist meine Theorie, mit den Erdgeschosszonen entwickeln. Also das muss in der Wechselwirkung funktionieren. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel in Berlin. Sie kennen in Berlin diese sehr breiten, sehr typischen Berliner Gehwege. Die haben eine ganz kleine Pflasterstruktur. Die haben dann einen Teil, der hat große Gehwegplatten, da können sie gehen. Das heißt, allein die Pflasterung gestaltet, wo werden sie sich aufhalten, wo werden sie gehen. Und diese gesamte Vorzone vor den Läden, Gebäuden ist dann quasi eher geeignet, um da mal eine Bierbank rauszustellen oder einfach sich aufzuhalten. Es gibt ein schönes Projekt von einem Berliner Büro, Bararchitekten heißen die. Die haben ein Projekt gemacht, ein sehr schmales Stadthaus, also das hat vielleicht 10, 12 Meter Breite und das hat 4 Funktionen unten. Also es gibt ein kleines Café, es gibt einen kleinen Kunstraum, es gibt einen Eingang zum Wohnen darüber und es gibt noch einen kleinen Laden. Da konzentriert sich jetzt etwas, was in einer anderen Stadt vielleicht eine Straße wäre, aber die zeigen damit, an diesem Gehweg, in dieser Situation, mit dieser Schnittstelle können wir ganz viel Interaktion machen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja auch dann darum, wenn man überlegt, wie so eine Stadt wieder interessanter auch für Fußgänger werden könnte, da so eine gute Balance zu finden zwischen, sagen wir mal, Reizüberflutung, wie man das so aus Einkaufsstraßen im Fußgängerzonenformat kennt, und sozusagen Reizarmut, wo man so in reinen Wohnvierteln ewig an Betonwänden entlang geht. Gibt es da schon gute Beispiele, von denen Sie uns erzählen können, wo das gelungen ist?
Ja, es gibt gute Beispiele, wo das jetzt versucht wird. Beispielsweise haben die in Kopenhagen, also in Kopenhagen gibt es ja eine lange Tradition über Jan Gehl. Jan Gehl ist ein Architekt und Stadtplaner, der eigentlich sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie der Mensch sich in den Räumen fühlt, aufhält, was es für den Mensch bedeutet, dort zu sein. Dieser Architekt, der auch noch lebt, hat sehr stark diese Planungskultur dort beeinflusst. Dort ist versucht worden in Quartieren, und das tun wir jetzt auch in anderen Städten, dass eben mit genau diesem Wechsel gespielt wird, den Sie nennen. Also es wird gespielt zwischen, es gibt einfach sehr lebendige Bereiche und es gibt auch Bereiche, wo wir einfach Ruhe finden müssen und wo auch Wohnen stattfindet, weil das immer in der Stadt so war. Mhm. Also sie ertragen nicht überall diese Aktion. Und was sehr spannend ist, die Tina Sabi, die Stadtarchitektin, hat auch mal berichtet, die evaluieren das. Also die fragen nach einer Zeit ihre Bewohner, wie finden sie das? Wie fühlen sie sich dort und so? Und eine Erkenntnis nach den ersten Projekten war wohl auch, dass die Bewohner gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Zonen für Ruhe. Also überall müssen wir jetzt irgendwie Leute treffen und überall finden wir jetzt da Bänke und überall ist Aktion. Wir wollen einfach uns zurückziehen können in der Stadt auch. Mhm, also und das tut man nicht nur in der Wohnung, sondern eben auch im öffentlichen Raum.
Und man will nicht überall gesellig sein, auch so etwas, was da offenbar zutage getreten ist. Heute gilt ja Kopenhagen sowieso als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Und Jan Gehl, der Stadtplaner von Kopenhagen, der hat ja schon, Sie haben es erwähnt, der hat sich schon lange mit dem Thema befasst, und er hat auch in seinen Konzepten immer betont, dass es dabei auch ganz viel um Psychologie geht. Teilen Sie das?
Ja, das teile ich. Also Jan Gehl ist da wirklich ein Vordenker, weil ich glaube, er ist auch mit einer Psychologin verheiratet und es geht immer um den Menschen und es geht immer um das sich wohlfühlen. In München gibt es am Königsplatz zwei Gebäude. Das eine ist eine Glyptothek und auf der anderen Seite steht eine staatliche Sammlung, die ebenfalls ein sehr ähnliches Gebäude ist mit einem Sockel, also einem Sockel, auf dem man sitzen kann, und Stufen. Und die meiste Zeit des Jahres sitzen alle Menschen am einen Gebäude, weil einfach da die Sonne scheint. Mhm. Und die Menschen liegen da, die sitzen da, die werden gesehen, die halten sich einfach deshalb da auf. Sie haben einen Schutz im Rücken, dieses Gebäude und diese Wand. Sie haben den Sockel, auf dem man sitzen, essen, liegen, was auch immer kann, allein oder mit mehreren. Und das ist ein Aufenthaltsort, der quasi als Nebenprodukt nur diesen Sockel und diese Stufen hat.
Ein Plädoyer für mehr Stufen im Stadtraum, an den Fassaden, mehr Vorgärten und interessant gestaltete Eingangsportale. Menschen, die sich wohlfühlen im urbanen Raum. Über die Wiederentdeckung des Fußgängers in der Stadtplanung habe ich mit der Architektin Doris Zoller aus München gesprochen. Vielen Dank.